tief reicht die aktuelle Welle des OPGP-Skandals? Welche Maßnahmen der Regierungsumbildung hat Kyriakos Mitsotakis getroffen? Und wie steht Griechenland zum Schutz von Jugendlichen bei Social Media? Um diese Fragen soll es heute bei Yassas Adanaou, dem Podcast für Griechenland und die Region, gehen. Und damit herzlich willkommen hier aus Athen. Wenn ihr diesen Podcast hört am Sonntag, am Ostersonntag des griechisch-orthodoxen Festes, dann ist er auferstanden, Christos Anesti. Durch die Straßen klingt der Ruf und die Familien im ganzen Land versammeln sich heute. Es wird spürbar, wie Griechenland zusammenhält. Doch trotzdem, zwei aktuelle Debatten prägen die Themen hier im Land. Das ist der OPGP-Skandal, der Fragen wiederum nach Transparenz und Vertrauen in staatliche Strukturen aufwirft. Wir wollen zu dem Skandal mit Yorgos Raftopoulos sprechen. Er ist Journalist bei Reporter.gr und hat sich tiefer mit dem Fall und seinen politischen Konsequenzen beschäftigt. Ebenso geht es in den Nachrichten um ein mögliches Verbot von Social Media in Griechenland. Euch viel Spaß beim Hören unserer 49. Ausgabe von Yassas Adanaou an diesen Ostertagen hier in Griechenland. Und jetzt zunächst die Nachrichten im ersten Block mit der Olga.
OPGP-Skandal, die zweite Welle. Griechenland steht erneut im Fokus der europäischen Justiz. Im Zusammenhang mit dem Agrarsubventionsskandal rund um die Behörde OPGP wurden weitere Verfahren gegen Bürger und Abgeordnete eröffnet. Am 1. April wurde das griechische Parlament gebeten, die Immunität von 11 Abgeordneten, darunter 3 Mitgliedern der Regierung, aufzuheben. Am letzten Freitag fand eine Regierungsumbildung statt. Die Regierung betont, man arbeite vollständig mit den europäischen Behörden zusammen. Und Regierungssprecher Pavlos Marinakis sprach in den letzten Tagen von einer ernsten Situation. Bereits im vergangenen Jahr hatte ein erster Bericht Unregelmäßigkeiten bei EU-Agrargeldern aufgezeigt. Beobachter sehen dennoch einen zunehmenden Druck auf Premierminister Mitsotakis, auch mit Blick auf das Vertrauen in staatliche Strukturen und die Verwendung von EU-Geldern. Mehr Hintergründe gleich im Schwerpunkt. Deutlich weniger Verkehrstote. Griechenland verzeichnet einen historischen Rückgang bei Verkehrstoten. Im Jahr 2025 kamen landesweit 517 Menschen ums Leben. Das entspricht einem Rückgang von rund 22% und ist der niedrigste Wert seit über 60 Jahren. Auch aktuelle Monatszahlen bestätigen den Rückgang. Im Januar 2026 wurden 32 Todesopfer registriert, während schwere Verletzungen um über 11% zurückgingen. Die Regierung führt den Rückgang auf strengere Kontrollen, höhere Strafen und digitale Verkehrsüberwachung zurück. Gleichzeitig spielt auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs eine Rolle. Mehr Angebote, etwa verlängerte Betriebszeiten und neue Systeme, wie die Metro in Thessaloniki, sorgen dafür, dass weniger Menschen auf das Auto angewiesen sind, analysiert die größte griechische Tageszeitung Kathimerini. Trotz der positiven Entwicklung bleibt Griechenland im EU-Vergleich weiterhin über dem Durchschnitt. Die Maßnahmen sollen deshalb weiter verschärft werden.
Und bei mir hier im Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Athen ist jetzt Yorgos Raftopoulos. Er ist Journalist und Redakteur bei Reporter.gr, einem großen griechischen Wirtschafts- und Nachrichtenmagazin. Lieber Yorgos, schön, dass du gekommen bist. Danke für deine Zeit.
Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Yorgos, der OPGP-Skandal in Griechenland ist ja nicht erst aktuelles Thema, schon seit vielen Wochen und Monaten. In der letzten Woche gab es neue Entwicklungen und darüber wollen wir doch im Kern sprechen, weil er auch innenpolitische massive Implikationen hat. Vielleicht zunächst an dich die Frage als auch Experten in diesem Bereich, was heißt denn überhaupt OPGP und wer ist denn diese OPGP in Griechenland, von dem hier alle reden?
OPGP ist eine staatliche Behörde, die dafür verantwortlich ist, Fördergelder im Agrarsektor zu verwalten und zu verteilen und zu kontrollieren, dass die Summen und die Subventionen, die freigegeben werden, auch ordentlich verwendet werden von den Landwirten, die von denen auch Gebrauch machen. Das sind in der Regel oder fast ausschließlich sogar EU-Gelder zum größten Teil. Griechenland ist in der Agrarpolitik sehr stark von EU-Geldern abhängig und die Aufgabe dieser Behörde ist einfach, diese Gelder zu verwalten und zu kontrollieren, dass die auch ordentlich, dass es auch ordentlich zugeht.
Was ist jetzt der konkrete Vorwurf oder was ist das Problem, warum ja Griechenland auch im letzten Jahr bereits eine Strafe von 400 Millionen Euro zahlen musste nach Brüssel? Vorwurf natürlich die nicht ordnungsgemäße Verwendung und Verausgabung dieser Gelder. Was ist der Vorwurf und was ist insgesamt das Problem dieses gesamten Skandals auf einer größeren Ebene vielleicht zunächst betrachtet? Mhm.
Also der Vorwurf ist, dass die Gelder, die von der EU nach Griechenland die für Griechenland zugestattet worden sind, nicht ordnungsgemäß verwendet worden sind, dass die nicht im Agrarbereich investiert worden sind und dass einfach Netzwerke, kriminelle Netzwerke, die sich als Landwirte, eventuell Landwirte sind oder sich auch nur ausgegeben haben. Also es gab auch Verhaftungen von Anwälten und Steuerberatern zum Beispiel, die Gebrauch von den Geldern gemacht haben, dass sie sich davon profiliert haben. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass da offenbar auch politische Akteure einfach auch ihren Finger im Spiel haben. Was noch passiert ist, außer den Geldern, die jetzt nicht ordnungsgemäß verwendet worden sind, sind auch Datenmanipulationen. Es gab Beamte bzw. Mitarbeiter des OPKP, die oftmals auch in Absprache mit politischen Funktionären oder Mitarbeitern von politischen Funktionären irgendwelche Kontrollen zum Beispiel aufgeschoben haben. Eines der Hauptprobleme, was auf jeden Fall noch erwähnt werden muss, ist, dass es auch Dokumentenfälschung gab. Es gab zum Beispiel sehr, sehr viele, einige Bauern, also nicht die Mehrheit natürlich, aber viele Bauern, die einfach Grundstücke angegeben haben, die vielleicht nicht wahrhaftig in ihrem Besitz waren oder die Mietsverträge da angegeben haben, die gar nicht vorlagen von Grundstücken, dass der Anbau nicht vorlag von dem, was angegeben worden sind. Die haben deutlich mehr Tiere angegeben und nicht die wahre Zahl. Und zum Beispiel, also das ist halt zum Beispiel, also Kreta ist halt da
sein Hauptort, wo sehr viel,
ist halt der Hauptort,
die lagen ja. Von 70% der Fälle, die
ja 70%
die angeklagt sind, sollen aus Kreta stammen, ja.
Kreta ist auf jeden Fall der Mittelpunkt, weil 2022, ich glaube, das ist im Vergleich zu 2019, gibt es einen Anstieg von Schafen, die da gemeldet worden sind, über 100% in dem Zeitraum. Während zum Beispiel in Kadweza, im Ort in Thessalien, da gab es einen Anstieg, glaube ich, nur von 3%.
Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Mhm. In Gesamteuropa, wie auch in Deutschland, in Griechenland, überall erhalten Bauern für die Bewirtschaftung von Feldern oder für die Haltung von Tieren, Schafen, Rindern, Schweinen, eine entsprechende Unterstützung, damit sie das wirtschaftlich betreiben können. Und der Gesamtvorwurf ist, wie du es ja mit einigen Beispielen auch beschrieben hast, dass diese Gelder hier zweckentfremdet wurden. Das heißt, es wurden mehr Tiere angegeben. Auf dem Papier in Kreta plötzlich 100% mehr Tiere in 3 Jahren, also eine Verdoppelung der Herden auf dem Papier. Und dass dieser ganze Betrug fast ein System war von Steuerberatern über Menschen in Behörden, über den Bauern.
Und Schattenfirmen. Und okay. Viele haben das auch irgendwie durch diese Gelder als Gewinne von Lotto und Glücksspielen angegeben. Also das war auch noch so eine beliebte Methode.
Stimmt, ich muss ja dann, wenn ich die Gelder habe, muss ich ja auch irgendwo, diese Überweisung muss ich ja fragen, woher kommt dann dieses Geld, dass ich es auch nicht versteuern muss.
Genau.
Also ein wirkliches System dahinter, das sind keine Einzelfälle.
Also es gibt eine Struktur. Auf jeden Fall. Und es ist jetzt natürlich nicht die Mehrheit der Bauern, das will ich hier, unter Landwirte, das will ich hier klarstellen. Aber es gibt offenbar eine kriminelle Struktur von Netzwerken, die im ganzen Land agiert hat und hohe Summen der EU-Gelder illegal für sich angeeignet haben. Und was noch sehr wichtig für mich, und in dem Bereich ist es halt auch so, das mit dem OPKP, was nicht stimmt, das war eigentlich ein offenes Geheimnis. Schon seit Jahren. Es wurde aber eher, und es gab auch Investigativrecherchen, Tasos Deloglu, den du hier schon mal zu Gast hattest, hat sehr viel darüber geschrieben. Es gab eigentlich Investigativrecherchen seit langem, die das auch, die Hinweise da gedeutet haben und das auch belegt haben. Aber in der Öffentlichkeit und zum politischen Thema, zum ersten politischen Thema, wurde es erst letztes Jahr, 2025, als die Europäische Staatsanwaltschaft die Durchsuchung gemacht hat bei der Hauptbehörde des OPKP in Athen, und der damalige Leiter, dem wurde vorgeworfen von der Europäischen Staatsanwaltschaft, er hätte versucht, es zu blockieren, und der hatte dann die Laura Kövesi gedroht anzuzeigen, und da musste dann, also der wurde dann vom Amt enthoben dann deswegen. Dadurch wurde das dann erst aber auch hier zum prägenden Thema.
Politikum. Und da vielleicht das eine ist ja das klassische, die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt, auch in Kooperation mit den griechischen Behörden. Das eine sind die Betrugsfälle, das ist klassische Gerichtsbarkeit, da gibt es Staatsanwälte, die da jetzt ermitteln. Und das andere ist natürlich schon ein Stück weit die politische Frage, wer hat denn diese OPKP-Behörde geleitet, wer hat sie kontrolliert, wie ist der Einfluss, dass sich so ein System natürlich auch in Anführungszeichen unentdeckt ja entwickeln konnte, auch über die Jahre ab 2016, 17, 18, 19, 20, 21, über diesen Zeiträume sprechen wir in vielen Fällen. Wie bewertest du das Ganze denn von politischer Seite? Es gab auch Abgeordnete, die ja angerufen haben sollen bei der OPKP-Leitung. Wie hat das Ganze das damit zu tun? Wie hat sich das Fahrt aufgenommen?
Also, dass da was nicht stimmt, das sieht man als allererstes von den ganzen, von der fehlenden Stabilität innerhalb der Behörde. Die Behörde hat seit 2019, glaube ich, 10-mal den Vorstand oder so gewechselt und ich glaube 6-mal den Vorsitzenden oder so. Also da gab es keine Instabilität, und man muss auch sehen, dass man muss auch in Betracht ziehen, dass der Margaritis Ginastra jetzt neuer Agrarminister ist. Das ist der 6. seit 2019. Also es gibt keine Stabilität, und die vorherigen, als die Minister gewechselt abtreten mussten oder das Ministerium gewechselt hatten, da war das Thema jetzt noch nicht aufgeflogen. Aber man merkt durch die ganzen Wechseln, was für ein Chaos im Agrarsektor vorliegt, dass da deutlich mehr gemacht werden muss, damit da eine gewisse Ordnung und eine gewisse Transparenz entstehen kann. Aus politischer Sicht, wir hatten ja jetzt bei der letzten Welle, mussten ja jetzt 3 Minister zurückgetreten. Es sind jetzt zurückgetreten, mussten.
Das heißt, nochmal erklären für die Hörer, ja, wir hatten ja im letzten Jahr erstmalig Dokumente, die aufgetaucht sind, wo Abgeordnete erwähnt wurden, die versucht haben anzurufen, Einfluss zu nehmen auf einzelne Fälle, die davon profitiert haben sollen. Jetzt gibt es eine zweite Welle mit weiteren 11 Abgeordnetennamen, darunter 3 Mitglieder der Regierung, 2 Minister, 1 Vizeminister, die dann auch zurückgetreten sind. Schon im letzten Jahr mussten Regierungsmitglieder zurücktreten. Mhm. Also es wächst sicher auf, die Abgeordneten und die politischen Verantwortlichen, die da jetzt mit involviert sind.
Es wird weiter ermittelt, und es sind auch noch 5 ehemalige Abgeordnete, gegen die auch noch ermittelt wird. Die sind nicht mehr im Parlament. Für die muss jetzt auch keine Immunität aufgehoben werden. Okay. Weil, das muss man ja auch erwähnen, bei den 11, die jetzt bei dieser Welle dabei waren, für die ist jetzt alle die Immunität aufgehoben.
Ich meine, die Frage ist ja dann, das eine ist ja dann auch der einzelne Abgeordnete, ob er da wirklich eine Straftat begangen hat, ob er Betrug begangen hat, ob er das unterstützt hat, das müssen jetzt die Gerichte auch klären.
Es gilt auch die Unschuldvermutung.
Es gilt die Unschuldsvermutung, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil, so wie ich das gelesen hatte, war ja nur, auch wenn man schon mal angerufen hatte, steht man schon in den Unterlagen drin.
Die Vorwürfe gegen die Abgeordneten, die gehen zwischen verschiedenen Ebenen. Bei anderen ist es, sind die Vorwürfe härter, bei anderen geht es um kleinere Sachen, die aber natürlich, zumindest gemäß der Ansicht der Europäischen Staatsanwaltschaft, schon strafbar sind. Also bei einigen ist es wirklich so, dass die nicht selbst da bei den Abhörungen da reden, sondern eher Mitarbeiter, das muss man eventuell auch noch kurz erwähnen, die griechischen Behörden haben in Kooperation mit der Europäischen Staatsanwaltschaft Abhörungen durchführt. Das waren in der Regel Mitarbeiter des OPKP, und dadurch ist dann die Spuren vor Verfolgung aufgenommen worden. Genau.
Und kommen wir vielleicht zu der Frage, ja, jetzt, was bedeutet das ganz politisch, wenn wir von 11 Abgeordneten in der zweiten Welle sprechen, von 3 Regierungsmitgliedern, es fand eine Regierungsumbildung statt, 2 Minister, 1 Vizeminister sind zurückgetreten. Mhm. Das hat ja schon gewisse Auswüchse und hat ja auch entsprechende Welle auch aufgebaut. Welche Konsequenzen werden da jetzt politisch gezogen vom Regierungschef Mitsotakis? Wie ist die griechische Bevölkerung auch darauf zu sprechen, oder nimmt man das achselzuckend eher hin?
da muss man jetzt vieles erwähnen. Also als erstes, die Regierung ist natürlich schon beschädigt. Bleibt abzuwarten, wie lange jetzt diese Debatte über dem OPGP, über die illegale Subventionen, bei denen offenbar Abgeordneten Bildrus als Mittler agiert haben, die Öffentlichkeit dominieren. Also als erstes, die Regierung nimmt das auf jeden Fall ernst und die ist auch sehr besorgt. Das hat man auch bei dem ersten Statement vom Regierungssprecher Pavlos Marinakis gemerkt. Ich denke, sie war noch überrascht, dass diese Papiere nur Abgeordnete der Regierungsmehrheit beinhaltet haben. Die Vermutung war am Anfang, dass eventuell auch aus den anderen Parteien irgendwelche Namen fallen und dass man das dann als überparteiliches Phänomen darstellen kann. Das versuchen die immer noch. Aber das Problem ist halt, der Zeitraum dieser Untersuchungen der Europäischen Staatsanwaltschaft, die sind jetzt ungefähr im Jahr 2021. Und die Neue Demokratie ist nun mal jetzt seit 2019 im Amt, also jetzt fast 7 Jahre. Und da kommt halt dieser Vorwurf, dieses Argument des tiefen Staates, was Premierminister Mitsotakis
vorbringt.
Das kommt nicht mehr an. Und Mitsotakis, das muss man auch sagen, er hat sehr stark, als er noch Oppositionsführer war, am Profil des Reformers gearbeitet und hat das auch medial auch sehr stark so geprägt. Und OPGP ist nun mal ein weiteres Ereignis, welches dieser Darstellung quasi mit Fakten noch widerspricht. Und das wird jetzt interessant zu sein, wie er jetzt damit umgehen wird. Es gibt auch viele, die meinen, dass es eventuell auch zu spät ist. Und das Erste, was Mitsotakis auch gesagt hat, also beim Statement letzter Woche, war als Maßnahme, er würde in der Verfassung einbringen, dass das Amt des Ministers mit dem Amt des Abgeordneten jetzt strikt getrennt sein. Da hat er aber keine Unterstützung dafür, nicht mal in der eigenen Partei. Und das hat eher Fragen mit sich gebracht, wieso er jetzt so einen Vorschlag macht, weil praktisch ändert es eigentlich nicht viel.
Das war der Versuch, nach vorne vielleicht zu gehen.
Das war vermutlich der Versuch, nach vorne zu gehen und irgendwie das Agenda-Setting zu beeinflussen. Aber es war jetzt keine Antwort meiner Ansicht nach, wie er jetzt damit jetzt umgehen will. Und in der Neue Demokratie, da ist man auch sehr, sehr verärgert über das ganze Vorgehen der Europäischen Staatsanwaltschaft, weil man wirft ihr vor, sie würde das jetzt alles kleinteilig alles im Parlament abbringen und nicht alles auf einmal, weil wir wissen ja, es kommen auch weitere Wellen vermutlich.
Also, dass sie sozusagen jede Jahre untersucht und immer, wenn sie neue Ergebnisse hat, die gleich aufbringt,
genau,
und dann Stück für Stück die Sachen anklagt.
Genau. Und da wird jetzt ihr vorgeworfen, dass sie politisch motivierend agieren würde. Ich teile diese Einschätzung nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist es auch so, dass die Europäische Staatsanwaltschaft immer bestimmte Zeiträume untersucht und je nachdem dann die entsprechenden Dokumente weiterleitet. Das Problem, eines der Hauptprobleme, ist, was jetzt auch die Regierungspartei, mit dem die Regierungspartei jetzt auch konfrontiert ist, ist einfach die Tatsache, dass nächstes Jahr Wahlen stattfinden. Und es stellt sich bereits jetzt auch die Frage, ob diese Abgeordneten oder ehemaligen Minister, die irgendwie da im Rampenlicht jetzt da stehen, ob die jetzt kandidieren dürfen oder nicht, oder sollten oder nicht. Weil man hatte ja schon mal die negative Erfahrung mit dem ehemaligen Verkehrsminister Kostas Karamanlis, der ja schon mal angetreten ist, ein paar Wochen nach dem
Zugunglück
von Tembi. Er ist jetzt wieder da, er taucht jetzt wieder in dem Namen in der Akte der Europäischen Staatsanwaltschaft auf mit schweren Vorwürfen. Er hat jetzt bereits gesagt, aber das war eigentlich schon erwartbar, es wäre unabhängig, glaube ich, von dem Fall gewesen, dass er nicht mehr kandidieren wird. Eine Abgeordnete geht jetzt noch in dieselbe Richtung, aber bei anderen ist es so, dass sie noch kandidieren möchten prinzipiell. Die haben noch nichts angekündigt, die warten erstmal das Prozedere ab.
Wovon ist dieses jetzt auch mit Blick auf, auch sozusagen in der Bewertung in dieser Frage, was passieren wird, politisch abhängig deiner Meinung nach? Wird man jetzt quasi abwarten, was die Ermittlungen mit sich bringen, setzt man jetzt auf eine gewisse Osterpause, Osterruhe, wo Griechenland runterfährt, jeder fährt in sein Dorf, auf seine Insel und dann guckt man, wie die Menschen wieder zurückkommen nach Athen nach 10 Tagen und dann gibt es vielleicht andere Themen, dann kommt der Sommer, dann bestimmt andere Themen die Agenda, oder wird das Thema jetzt uns jede Woche weiter begleiten und immer wieder neue Dinge aufdecken, die an dem Punkt kommen werden, wo das Ganze implodiert? Was ist deine Perspektive jetzt?
Also es wurde ja schon diskutiert, ob die Premierminister Mitsotakis jetzt vorzeitig Wahlen ausrufen sollte. Weil es gab auch einige Sorgen, aber jetzt nicht so stark, dass eventuell die Regierungsmehrheit auf dem Spiel stehen würde. Davon ist aber jetzt erstmal nicht auszugehen, weil das wäre quasi wie ein Schuldspruch, das macht er nicht. Nach dem Sommer ist vielleicht eine andere Situation, aber man muss, also ich glaube nicht, dass OPKP von der Tagesordnung wegfällt und ich glaube auch nicht, dass die Osterpause da sehr viel bringen wird. Das mit der Osterpause oder mit der Sommerpause, das hat man schon in anderen Fällen auch in den Jahren zuvor immer wieder gehört und immer ist dann irgendwie was Neues da gekommen. Und OPKP ist eben nicht der einzige Fall, wo der Regierung irgendwie Korruption vorgeworfen wird. Es sind auch andere Fälle. Und in Kombination mit der neuen Teuerungswelle im Nachgang der Krise im Nahost
entsteht so ein Gemisch der Unzufriedenheit.
Ja, genau. Genau. Und das Vertrauensverhältnis. Also es besteht auf jeden Fall eine Vertrauenskrise durch der ganzen Debatte mit OPKP. Ich fand schon letzten Sommer sehr verwunderlich, dass ich auch so Jugendliche in der Bahn oder im ÖPNV oder sonst wo auch gehört habe, wie sie darüber diskutiert haben und auch mit einer gewissen Wut oder so. Also das lässt einen nicht ohne, weil das sind wirklich gravierende Fälle halt zum Teil und auch die ganzen Untersuchungsausschüsse mit einigen Involvierten im Fall im Parlament. Die sind alle viral gegangen, weil es einfach, also man wusste nicht, ob man jetzt da lachen sollte oder nicht. Aber es besteht eine allgemeine Unzufriedenheit und das wird natürlich dann auch in den Wahlen im nächsten Jahr oder wann immer die jetzt stattfinden, da wird es schon zum Ausdruck kommen. Das wird ein Nachspiel haben.
Vielleicht eine letzte Frage nochmal allgemein zum Thema Landwirtschaft. Du hattest gesagt, Margarita Skinas ist eine interessante Person. Er ist ehemaliger EU-Kommissar, jetzt der neuer Landwirtschaftsminister nach einer Phase von Instabilitäten der Landwirtschaft, wie du es bezeichnet hattest. Jedes Jahr gefühlt jemand Neues verantwortlich, neue Personen, neue Strukturen, neue Ideen. Wird er jetzt dazu führen, aufgrund auch seiner EU-Kontakte, dass wir erstens eine Reform der griechischen Landwirtschaft sehen, die ja, glaube ich, notwendig ist. Es gab auch die Bauernproteste, unabhängig von OPKP, Anfang des Jahres. Und wird er, zweite Frage, vielleicht anschließend dieses Vertrauen auf EU-Ebene bringen, dass jetzt dass alles in die richtigen Bahnen geht in Griechenland mit der Auszahlung der EU-Beihilfen, mit der Neustrukturierung der Landwirtschaft. Was sind die Erwartungen, die er hat, die wir als Bürger in Griechenland und Steuerzahler in ihn haben sollten? Was erwartet die Landwirtschaft? Vielleicht da noch ein abschließender Blick zur griechischen Landwirtschaft und Skinas.
Also die Wahl Margaritis Skinas als Landwirtschaftsminister einzusetzen, es ist strategisch auf jeden Fall ein cleverer Move. Weil er ist nicht so eng mit dem innenpolitischen griechischen Establishment verbunden. Er kommt aus Thessaloniki, Nordgriechenland, wo die Nea Dimokratia auch in Umfragen unter Druck steht. Und er hat auch ein gewisses Profil. Und seine Netzwerke in Brüssel als ehemaliger Kommissar, das wird auf jeden Fall helfen, einen großen Beitrag dazu leisten, dass jetzt da eine gewisse Ordnung eingebracht wird. Zumindest ist es die Erwartung. Und Margaritis Skinas, da gab es schon länger Gerüchte, dass er eigentlich auch kandidieren möchte. Also kommt es ihm jetzt auch zugute. Also was man auch noch erwähnen muss, die OPKP, die ist ja mittlerweile der Steuereinnahmenbehörde ja untergeordnet, der AASE. Das ist eine Behörde, die im Rahmen der Sparpakete eingeführt worden ist, damit um das Steuersystem zu optimieren. Und das ist eine Maßnahme, die letztes Jahr schon, gab es da den entsprechenden Regierungsbeschluss. Das Gesetz kam im Dezember, wenn ich das noch richtig, ja, im Dezember kam das Gesetz. Und es soll jetzt quasi dazu beitragen, dass zumindest die Geldflüsse besser kontrolliert werden. Es gibt aber auch die Kritik, die berechtigte Kritik, dass sich beim OPKP dann an sich trotz dieser Unterordnung sich bisher nicht so viel getan hat in der Struktur, die aber notwendig ist. Und dass die AAW auch nicht das technische Know-how hat, wie man mit Fördermitteln umgeht und wie man da das effizient für Wachstumsmaßnahmen einsetzt. Das Problem aber, was jetzt Margaritis Skinas machen muss, meiner Meinung nach, oder sein Ziel müsste sein, und das müsste ein allgemeines Regierungsziel sein, da braucht das eine gute Koordination auch über die Ministerien hinaus, dass die griechische Landwirtschaft Als allererstes natürlich die Zahlungen zu optimieren und die EU-Gelder zu sichern zur Förderung des Sektors. Es geht aber auch darum, eine langfristige Strategie zu entwickeln, was den griechischen Agrarsektor angeht. Weil diese Debatte fehlt. Die findet eigentlich gar nicht statt. Beispiel Mercosur. Man weiß schon seit Ende 2024, dass es da eine prinzipielle Einigung gibt. Die Verhandlungen ziehen sich ja schon da länger. Anfang 2026 gab es ja jetzt den EU-Beschluss und in der Debatte kam das erst dann. Ich habe auch wegen meiner Tätigkeit auch mit Experten geredet. Mir wurde immer gesagt, dass es keine einheitliche Strategie gibt, die in eine bestimmte Richtung geht und nicht die Fragen beantwortet werden, wie geht man mit der Klimakrise um? Wie setzt man KI jetzt zum Beispiel, neue Technologien im Bereich ein? Wie steht das Land zu den ganzen neuen Handelsabkommen der EU? Mercosur, wissen wir jetzt nicht, vielleicht gibt es noch vom Europäischen Gerichtshof. Man hat jetzt noch mit Indien und Australien noch zwei neue Felder. Wie geht man damit um? Was für Chancen ergeben sich dort? Wie muss man sich hier eventuell umstellen? Diese Debatte zwischen den Stakeholdern, Experten, Politikern, Landwirten, da fehlen die Rahmenbedingungen, dass diese Debatte auch optimal stattfindet und auch konstruktiv stattfindet. Und ich finde, dass aktuell ist die ganze Debatte nur auf dem OPGP und die illegale Subventionen eingeengt. Natürlich, richtig, es ist Korruption und man muss Korruption bekämpfen, aber es braucht auch die langfristige Perspektive im griechischen Agrarbereich. Und die fehlt aktuell und das ist natürlich auch zum Lasten der griechischen Peripherie, die ja auch ein riesendemografisches Problem hatte. Die Hälfte der Bevölkerung in Griechenland ist in Athen, Thessaloniki angesiedelt. Und eine langfristige Perspektive und ein Plan, der auch überparteilich mehr oder weniger festgehalten wird, der ist auch deswegen notwendig, damit die griechische Peripherie noch eine Zukunft hat.
Diese Zukunft wünschen wir der griechischen Landwirtschaft. Lieber Yorgos, danke dafür diesen Ausblick.
Ich habe zu danken.
Und für diese Einschätzung zum OPGP-Skandal und zur Situation der griechischen Landwirtschaft. Du warst das erste Mal bei Yassas Adanau, dem Podcast für Griechenland und die Region. Und deswegen natürlich unsere Frage, die allerletzte Frage für dich zum Schluss. Was ist denn, Yorgos Raftopoulos, seine Lieblingsinsel in Griechenland?
Ich bin auf Paros aufgewachsen, dort sind meine Wurzeln.
Paros, sehr schön.
Also,
in den Kykladen.
Gibt keine andere Alternative.
Dann fährst du sicherlich jetzt zu Ostern auch dahin?
Erst danach.
Da wünsche ich mir eine gute Reise.
Vielen Dank.
Alles Gute noch für deine Arbeit und wir werden die Situation weiter beobachten. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Nachrichtenteil und der Olga.
Flughafen Athen wächst weiter. Trotz geopolitischer Spannungen bleibt Griechenlands wichtigster Flughafen auf Wachstumskurs. Der Athener Flughafen meldet für März über 2,3 Millionen Passagiere, ein Plus von 3,8% im Vergleich zum Vorjahr. Besonders stark ist die Entwicklung im ersten Quartal. Insgesamt wurden bereits 6,28 Millionen Passagiere gezählt, ein Anstieg von über 8%. Auch die Zahl der Flüge legte um 7% zu. Die Flughafenleitung zeigt sich in den letzten Wochen vorsichtig optimistisch und spricht von anhaltend robuster Nachfrage. Gleichzeitig warnt man jedoch, die Lage im Nahen Osten könne künftig Auswirkungen auf den Flugverkehr haben. Griechenland plant Social-Media-Verbot für unter 15-Jährige. Premierminister Kyriakos Mitsotakis hat am letzten Mittwoch angekündigt, den Zugang zu Plattformen wie TikTok, Instagram und Facebook für Kinder künftig deutlich einzuschränken. Demnach soll ein entsprechendes Gesetz ab dem 1. Januar 2027 in Kraft treten. Gleichzeitig fordert die Regierung eine europaweite Lösung und hat sich dazu auch an Ursula von der Leyen gewandt. Mitsotakis spricht von einem notwendigen Schutz vor digitalen Suchmechanismen bei Minderjährigen.
Und das war Yassas Adanau, der Podcast für Griechenland und die Region. Die Ausgabe zu Ostern, auch wenn die Themen nicht so sehr österlich sind. Aber wir hoffen, dass sich aus diesen Krisen hier im Land doch wieder etwas Positives entwickelt und auch die Strukturreformen bei der OPGP nachhaltig sein werden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast mit einer Bewertung unterstützt, den Podcast natürlich auch abonniert. Habt ihr Themenwünsche oder Anregungen für zukünftige Folgen, dann schreibt mir gern an jassasadenauer@kass.de, jassas mit einem S.
Die Adresse findet ihr auch in den Shownotes. Die Redaktion, das Team der Konrad-Adenauer-Stiftung in Athen, die Produktion Studio Schumann Leipzig, unsere Nachrichtensprecherin Olga Zurzoko. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Gallo Pasqua, Christos Anesti und auf Wiederhören, euer Marian Lindt.